Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu den folgenden, ja, weiß ich nicht, ein oder zwei Stunden, je nachdem, ob Sie es als Radiosendung hören oder als Podcast. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter und liebenswürdiger Gast. Zumeist liebenswürdig. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Es hilft im Leben ja bekanntlich immer wenigstens ein bisschen Humor zur Verfügung zu haben. Wer als Sohn einer Volksschauspielerin und eines Nigerianers im oberbayerischen Puchheim aufwächst, wird ihn jedenfalls brauchen, den Humor. Denn anderenfalls wären die Situationen, in die auch unser heutiger Gast gekommen ist, wohl noch schwieriger auszuhalten. Simon Pierce, Jahrgang 81, Schauspieler und Comedian, drehte die Situation und ließ all die Rücksichtslosigkeiten, das Kleingeistige und die Beleidigungen, die ihm und seiner Familie widerfuhren, für sich arbeiten. Er sammelte sie, woraus ein furchtbar komischer und oft haarsträubender Fundus entstand, aus denen ein Buch und mehrere Bühnenprogramme hervorgingen. Und da ist doch auch was Neues im Gange. Wir sind jedenfalls hoch erfreut, dass sich der zum Münchner Original geadelte Pierce auf unsere Einladung hin aufmachte, um den Preußen mal einen Besuch abzustatten.
Herzlich willkommen, Simon Pierce.
Servus, hallo.
Ich habe dich kennengelernt und zum ersten Mal live erlebt, als du bei der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin, Annika und Alex, tolles Paar im Übrigen.
Mega Paar.
Also wenn Leute heiraten sollten, ich bin nicht für die Hochzeit, aber für die Ehe, aber die zwei.
Die dürfen.
Ja, dürfen sie durften. Wirklich. Das ist so Andre Agassi und Steffi Graf, finde ich.
Nur ein
so.
Schön. Mein Gott.
Sag mal. Und da haben sie dich gebeten, die Trauerrede zu halten. Mein Textprogramm vorhin, als ich mir es aufgeschrieben habe, machte daraus sofort Trauerrede.
Ja, das ist immer das ist sehr riskanter Versprecher. Das sind zwei komplett unterschiedliche Veranstaltungen.
Ja, aber vielleicht auch doch nicht. Ja. Bei manchen Leuten hat man so das Gefühl, ja, komm, bleibt doch lieber alleine. Ihr müsst euch doch nicht binden. Und es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam, herzlich, aber auch so lustig. Ich weiß, dass sowohl, jetzt mache ich so ein Name-Dropping, Guido Maria Kretschmer saß neben mir, Iris Berben saß hinter mir und die haben ständig, die ganze Gruppe hat gelacht. Also du hast sie alle abgeholt.
Ich war sehr nervös, das war eine ganz neue Aufgabe, weil ich mache das ja nicht, so Trauerreden normal, und Annika hat mich gefragt und ich habe sofort gesagt, ja, Logo, mega gerne. Und dann ist mir klar geworden, dass ich Annika noch gar nicht so lange kenne. Zu dem Zeitpunkt, als ich ja gesagt habe, kannte ich Alex noch gar nicht. Also ich musste mir die Infos erstmal holen. Und dann war mir auch klar, dass die komplette Branche irgendwie da sitzt und natürlich da man anders beäugt wird. Und dann war ich fast nervöser als bei einem Comedy-Auftritt.
Ja.
Aber es ging. Iris Berben kam danach zu mir, ja, tatsächlich hat gesagt, ich habe mich 70 Jahre verwehrt zu heiraten, aber jetzt, nachdem ich dich habe reden hören, überlege ich mir trotzdem doch nochmal zu heiraten,
wow,
nur um von dir getraut zu werden.
Okay.
Also obwohl die noch nicht mal 70 ist.
Da 72.
Machen wir, piepsen wir drüber.
Nein, sie ist ja, das Gute ist ja, dass sie da ziemlich offensiv mit umgeht. Und es ist schon ein Phänomen, ne? Wenn man ihr gegenübersteht und denkt, das gibt's gar nicht. Was ist denn da los? Ist das ein Hologramm?
Ja.
Also wirklich. Aber es ist riskant von einem Comedian. Also ich glaube, diese Traureden sind immer riskant. Ich habe wenigen Hochzeiten beigewohnt, aber die Traureden, die ich so mitbekommen habe, waren entweder wahnsinnig langweilig oder brüskierten einen der beiden Teile. Da muss man ja aufpassen. Ne? Für eine gute Pointe will man ja auch jetzt nicht unbedingt den Bräutigam ans Messer
liefern. Ja, genau. Ja, es ist ein schmaler Grat, weil ich wusste auch, dass sie es natürlich irgendwie lustig haben wollten, aber es ist ja immer noch eine Hochzeit. Es ist ja keine Comedy-Show. Das heißt, es musste auch irgendwie die Emotionen treffen, aber das hat er zum Glück alles ganz gut hingehauen.
Ja, und Gott sei Dank haben die beiden ja auch wirklich sehr viel Humor.
Ja,
das ist ein gutes
tatsächlich
Paar. Ja. Du bist jemand, der mit Nudelsieb auf dem Kopf. Wie geht der Satz zu Ende?
In den Club gekommen, in München, will ja immer die härtesten Türen haben im Nachtleben. Und ich habe damals Basketball gespielt, trotz meiner stattlichen 1,69 Meter. Und wir waren dann mit der Mannschaft manchmal noch so trinken. Und dann danach wollten die immer noch in den Club gehen. Und ich habe diesen Club gehasst und wollte halt nach Hause. Und die wollten mich überreden. Dann meinte ich so, ich ziehe mir jetzt dieses Nudelsieb auf, habe das dann mit Tesafilm so festgemacht an meinem Kopf und mir noch so einen Kochlöffel in die Haare gesteckt, in mein Afro damals. Und gemeint, wenn ich so in den Club reinkomme, dann komme ich mit und dann zahle ich auch den ganzen Abend und ansonsten lasst mich nach Hause gehen. Und dann kamen wir da an und der Türsteher winkt mich durch. Und ich meine, Alter, ich habe einen Nudelsieb auf dem Kopf. Und er so, ja, ich find's irgendwie witzig. Bist mal anders als die anderen. Geh rein. War ein teurer Abend.
Vielleicht ist es das. Weißt du, alle so, hey, nee, hast du, keine Turnschuhe und Kaschmir, ja, das ist der Wildleder und so. Und hast du gesehen, der Typ hatte nur einen Nudelsieb auf dem Kopf und ist reingekommen. Das erwärmt die Herzen der Münchner. Schickeria.
Mit Nudeln kriegst du Schickeria.
Gibt es noch eine Schickeria in München?
Ich glaube, die gibt es schon noch, aber die wird auch kleiner. Nee, die gibt es schon noch. Es gibt schon noch eine Schickeria.
Oder gibt es mehrere Schickerien? Haben die sich so ein bisschen, gibt es da, hat die sich mal aufgeteilt in die Leute, altes Geld, neues Geld, Koks, Film, Fernsehen ist wahrscheinlich.
Bestimmt, ich glaube, es gibt viele Sub-Schickerien. Es gibt halt, ich glaube, es gibt schon sehr viel Geld und sehr viel geerbtes Geld auch in München, aber München hat auch eine kredibile alternative Szene, würde ich sagen. Die sieht man noch nicht so gut.
Und vor mir sitzt ein Spross der alternativen Szene, zumindest so ein bisschen. Deine Mutter, die ich nicht kenne, aber die ich sofort ins Herz geschlossen habe, muss eine solche Person sein, die auf Schein und Glamour so gar nichts gibt.
Überhaupt nicht.
Aber unglaublich viel, Selbstbewusstsein doch, glaube ich, hat.
Sehr viel Selbstbewusstsein, die ist sehr uneitel. Ich muss eine Geschichte vielleicht erzählen, die habe ich auch in meinem Programm. Meine Mutter war dieses Jahr sehr krank irgendwie und hatte irgendwie Herzprobleme und war im Krankenhaus zur Beobachtung, weil die Verdacht auf Herzrhythmusstörung irgendwas hatte und war auf der Intensivstation und die hasst Krankenhäuser. Und dann fragte sie irgendwann nach 3 Tagen, wo alles durchgecheckt war und sie auch wieder sich herausgestellt hat, sie ist fit, ob sie denn auf die normale Station zurück kann oder am liebsten nach Hause. Irgendwie Dienstagabend, die Pflegerin meinte, ja, sie kümmert sich gleich, kommt gleich wieder, sagt Bescheid. Kam nicht mehr. Nächsten Tag kam's Frühstück, Krankenpfleger, sie fragt wieder, kann ich bitte auf die normale Station oder nach Hause? Mir geht's ja gut, es fehlt nichts, alle Tests waren gut. Ja, ach so, frage ich gleich nach, kommt gleich jemand. 1 Stunde kam niemand, 2 Stunden, 3 Stunden. Und dann hat meine Mutter mit 80 Jahren mal wieder gedacht, muss ich ein Statement machen? Hat sich komplett nackt ausgezogen, komplett nackt, also inklusive Höschen, up for no reason, hat sich ihren Stock genommen und die hatte einen Schlaganfall, die ist nicht mehr die schnellste, ist dann mit ihrem Stock zum Stationszimmer gegangen, stellt sich da rein in den Türrahmen, die springen natürlich alle auf und die sagt so, nee, alle wieder hinsetzen, mir geht's gut. Ich habe 2-mal gefragt, ob ich auf die normale Station oder nach Hause kann. Mir wurde 2-mal gesagt, es kümmert sich niemand, es ist aber nichts passiert. Ich hätte gerne jetzt eine Antwort, weil sonst passiert das und zeigt auf ihren nackten Leib ab sofort alle 3 Stunden. Und ich habe kein Problem mit meiner Nacktheit. Ihr müsst den anderen Patienten erklären, warum ihr eine nackte 80-Jährige habt. Das ist meine Mutter in der Nutshell. Und da wussten wir, okay, der Mama geht's gut.
Oh Gott.
Und ich wollte sie, meine Mama kommt in jedem meiner Programme vor, aus Gründen, und ich wollte sie eigentlich jetzt mal rauslassen, aber
nein, das kannst du nicht. Nach der Geschichte, das kannst du ab morgen machen. Ja. Aber deine Mutter muss hier regelmäßig auftauchen. Oh, wow, okay. Wow. So. Hotel California hast du mitgebracht.
Ja.
Von den Eagles. Hat auch einen familiären Kontext, wenn ich das richtig verstanden habe, aber nicht die Blutlinie.
Nicht die Blutlinie, sondern die angeheiratete Linie.
Und ich habe deine Frau kennengelernt, weil sie bei eben jener Hochzeit meine Tischnachbarin war, Lisa. Und die muss man ja auch sofort ins Herz schließen. Also die Frauen, von denen du umgeben bist, sind
gut.
Sagen ja auch immer was über den Mann an ihrer Seite aus, ist ja oft
ja,
so.
Ja, das stimmt, ne? Tatsächlich.
Also insofern, Lisa ist echt ganz...
Lisa ist mega.
Ja, ist toll. Herzliche Grüße an dieser Stelle.
Von mir auch.
Warum dieser Song?
Tatsächlich mag ich den Song einfach, ich finde ihn super und ich habe zu diesem Song quasi, ich habe Theater gespielt in Siegen, da habe ich Lisa kennengelernt, weil die in einem Theater gearbeitet hat und bei der Premierenfeier lief dieser Song. Und ich habe dann spontan mit Lisas Vater, wie sich später rausstellte, dazu ein Luftgitarren-Solo über diese kompletten 7 Minuten dieses Liedes quasi durchgezogen. Auch mit irgendwie, wir haben immer so getan, als würden wir am Boden auf diese Taste drücken, damit sich die Verzerrung der E-Gitarre ändert und so. Und und noch dazu habe ich, mein ehemaliger Mitbewohner war so ein totaler Musikgeek, also ein brillanter Musiker und der hat mir dann auch erklärt, warum dieses Lied so genial ist und wie diese Gitarren gegeneinander spielen und jetzt kann ich immer so ein bisschen mit diesem Halbwissen, was ich durch Josep liebe Grüße habe, wenn das Lied läuft, kann ich damit glänzen, aber wenn ich keine Ahnung habe, wovon ich rede, aber ich tue dann einfach so.
Radio 1, die Hörbar Rust als Radiosendung und als Podcast. Und wenn Sie jetzt sagen, ach Mist, ich habe leider jetzt gar nicht die Zeit, das durchzuhören. Wie gesagt, Sie können es sich als Podcast noch anhören. Und wenn Sie das Sendegebiet verlassen, auch, fällt mir ein. Das ist ja das Wesen des Podcasts. Und Sie können Simon sehen. In wenigen Tagen, am Donnerstag, wird er in Berlin auftreten. Deine Tour geht natürlich, führt dich in viele andere, größere und kleinere Städte.
Viel kleinere Städte sogar teilweise.
Ja, aber wer dich in Berlin sehen will, es gibt noch ein paar Karten am 20. im BKA Theater auf dem Meringdamm, ne?
Ja. Ja, kommt schön. Gerne vorbei.
Wir werden... jetzt nicht zu verschwenderisch, ja? Wir wollen, das hast
ich
du gar nicht
jeden
nötig.
Als Publikum. Nein. Jede.
Gut, bevor wir zu deinem Geburtsort und dem Zeitpunkt deiner Geburt kommen, möchte ich schon noch ein bisschen Drama reinbringen. Mhm. Schultereck-Gelenksprengung mit Klaviertastenphänomen.
Woher weißt du so Sachen?
Ich habe mit deinem Arzt telefoniert.
Ah, sehr liebe Grüße auch.
Also nochmal bitte. Schultereck-Gelenksprengung mit Klaviertastenphänomen.
Ja, als ich das auf dem Arztbrief gelesen habe, dachte ich, oh okay, da hat wohl einer ein bisschen zu tief an irgendwelchen Rinden in Indien gelutscht. Ja, tatsächlich ist es, also das Schlüsselbein quasi, da ist ja so dieser Knochen hier.
Am über, Ende, des, also auf am dem Ende Schulterknochen. Des,
genau. Und da, also ich, pass auf, ich war bei meiner Ex-Freundin, ich hatte damals auch studiert, hatte so eine coole Umhängetasche mit meinen Uni-Unterlagen und musste aber arbeiten. Ich habe in München im Matheser-Kino gearbeitet, Frühschicht, war natürlich spät dran und bin zu meinem Auto gelaufen über die Straße. Damals war ich noch wahnsinnig schnell und dann bin ich mit dem Fuß am Bürgersteig hängen geblieben und dadurch abgehoben. Und durch diese Tasche, die hat dann wie ein Schwungpendel, hat mich in eine Unwucht gebracht. Und da habe ich meinen ersten und letzten Salto meines Lebens gemacht und leider nicht bis zu Ende gebracht und bin dann, habe mich überschlagen und bin einfach auf der Schulter gelandet. Und es hat halt wahnsinnig wehgetan. Dann bin ich mit einem Arm irgendwie noch zum Kino, habe da aufgesperrt. Und dann kam ich ins Krankenhaus, als dann meine Chefin dazu kam. Genau, und dann hatte ich diese Schultereckgelenksprengung mit Klaviertastenphänomen. Und dieses Schlüsselbein wird an der Schulter quasi nur durch drei Bänder gehalten, dieser Schlüsselbeinknochen, und die reißen dann und dann springt es halt so nach oben weg, das Schlüsselbein, dann steht es eben ab und dann kann man es reindrücken, bang, und dann kommt es wieder raus. Und deswegen heißt es Klaviertastenphänomen.
Aha.
Genau. Und diese Sprengung klingt natürlich wahnsinnig dramatisch. Ja. Er macht sich cool auf jeden Fall. Ist halt wie so eine Haifischbissnarbe, aber es war halt einfach nur, ich war zu blöd zum Laufen.
Naja, sowas passiert halt mit dieser,
es ist ja
aber, heute würden ich, naja, würden Leute heute eher filmen oder eher versuchen, dich aufzufangen?
50-50, glaube ich. Mhm. Viele würden filmen auch. Ich würde versuchen, aufzufangen.
Natürlich. Stimmt es eigentlich, das Oktoberfest, weil wir jetzt nach München kommen, dass das bekannteste Wort der Welt ist?
Ist es so?
Nein, das habe ich aus einem Text von dir. Oder auch
ach so,
oder,
nee, das habe ich in meinem Buch, glaube ich, behauptet, der...
Ach, einfach so geschrieben?
Nee, das hat mir tatsächlich ein guter Freund, Moses Wolf, der auch Autor ist und ein Lebenskünstler, und der ist Hardcore-Oktoberfestgänger, also der geht jeden Tag.
Ja.
Der hatte sogar vor 6 Jahren auf dem Oktoberfest einen eigenen Briefkasten im Hacker-Biergarten und hatte einen Nachsendeauftrag von der, wirklich zu diesem Briefkasten im Biergarten. Und der hat es mir gesagt, und eigentlich stimmt jede Info, die der Moses über die Wiesen hat, stimmt
gut.
Auch deswegen.
Aber wenn er so ein Fan ist, dann wird er das natürlich nicht ganz objektiv sehen wahrscheinlich. Du bist jedenfalls auch zu einem Viertel Hannoveraner. Du bist nicht nur, ne, bist du doch.
Viertel Hannoveraner, das wusste ich aber nicht.
Nein?
Nee.
Ich dachte, dass deine...
Also meine Mutter, okay, warte mal, das muss natürlich meine Großeltern sein. Ja. Also meine Mama ist in Danzig geboren, seinerzeit noch, 1942, und meine Oma, das weiß ich gar nicht, wo die herkam.
So, das wird jetzt hier so eine Familienzusammenführung. Hier kommen auch gleich so Leute von früher aus deinem Leben, so Leute, denen du noch Geld schuldest, Menschen, von denen du früher abgeschrieben
dann
hast.
Dann wird's eng hier. Dann wird's richtig eng. Menschen, von denen ich abgeschrieben habe, sind mehr als Berliner, Berlin-Einwohner, glaube ich.
Oh, wir kommen jetzt fast auf die 4 Millionen. Also 1981 bist du in München zur Welt gekommen, Ende Mai.
Mhm.
Also richtig Ende Mai, am 31. Aufgewachsen in Puchheim. Das ist, wie weit von München entfernt?
So 20 Kilometer bis zum Speckgürtel. Das waren diese Satellitenstädtchen, die dann damals irgendwie, als noch im guten Deutschland, wie heißt es hier, Biedermeier-Deutschland, wo Vati dann in der Stadt bei der großen Firma gearbeitet hat. Und dann hat man aber draußen gewohnt.
Jetzt tu mal nicht so, als ob ihr so unspießig gewesen seid. Du setzt ein bisschen zu viel auf Nigeria jetzt schon. Denn dein Vater war der Oberspießer, was bestimmte Sachen anging, oder?
Das stimmt. Mein Papa wollte so wenig Klischee-Afrikaner sein für die Puchhaber, dass er sich tatsächlich und auch durchs Verhalten meiner Mama, glaube ich, halt so, wirklich so ein bisschen zu einem Spießer entwickelt hat. Also der, mein Papa hat dann irgendwie Samstag das Auto gewaschen und Bayern 1 gehört, Melodien für mich. Und also Autowaschen ist jetzt nicht Nummer 1 To-Do für Nigerianer per se, würde ich mal einfach mal behaupten. Und genau, weil meine Mama natürlich halt der Ober-Hippie-Freak war. Und ich kann es mittlerweile so ein bisschen verstehen, weil bei mir ist es ähnlich in der Beziehung, weil meine Frau so eine Chaotin ist, wirklich, im Privat, also in der Firma, alles super, aber privat, dass ich auf, und ich war der Chaot, ich bin der Künstler, ja, und jetzt muss ich aber die Sachen so zusammenhalten. Also ich lege auf einmal Ordner an, Familienordner, ich weiß, wo der Kinderausweis von unserem Sohn ist, Impfpässe, ja, ich mache halt die Wäsche, ich schimpfe immer, wenn sie ihre Wäsche überall rumliegen, es ist alles, und ich, das genauso wird es bei meinen Eltern gewesen sein. Meine Mama hat quasi durch ihr Verhalten meinen Vater deutsch sozialisiert.
Da hing auch, er hatte so eine ganz, ich will nicht das Wort spießig sagen, weil ich weiß gar nicht genau, was Spießigkeit eigentlich ist, aber so Bieder, so, oder so eine Holzsitzecke hattet ihr mit so komischen Pfeifen, so Porzellanpfeifen. Wo kommen die denn her?
Ich habe keine Ahnung.
Hat die jemand geraucht?
Nee, also ich hoffe nicht. Meiner Mama traue ich alles zu, aber ich weiß nicht, warum die dachten, ich glaube, die dachten, so muss so ein Haus aussehen.
Ja, vielleicht hatten sie recht. Ich weiß es nicht. Wer sind wir schon? So, und jetzt kommt der nächste Song, der auch tatsächlich deinem Vater gewidmet ist. Mhm. Yusundur kennen wir oder kennt eigentlich jede und jeder aus dem Duett mit Nene Cherry. Seven Seconds Away,
ja.
Aber dies hier ist ein anderer Song, Immigré. Warum hat es der auf deine Liste geschafft?
Weil mein Papa lebt ja leider nicht mehr und sein Andenken lebt aber sehr in uns. Und der Papa hatte ein Restaurant dann später. Also 1993 hat er das erste Restaurant eröffnet und dann hat er, also er hatte insgesamt zwei nacheinander, nigerianisch, genauso westafrikanische, bürgerliche Küche quasi. Und das war irgendwie immer der Song, den er als erstes zum Aufsperren angemacht hat. Also das ist auch ein Lied, da werde ich mich gleich zusammenreißen müssen, da muss meine ganze Familie eigentlich, das kommt immer irgendwie zu Tränen dann, weil es ist so Papa, dieses Lied. Und dann stand er da immer mit, der hat so einen Nepal-Mützchen gehabt auf seiner Glatze, hat dann mit dem Arsch gewackelt und dann kamen die ersten Gäste rein und ja, dann war alles schön.
Charles Biodun? Biodun aus Nigeria. Der Beste seines Jahrgangs, was Abitur anging, studierte Politikwissenschaften in Regensburg und lernte deine Mutter Christiane Blumhoff, Schauspielerin bis heute. Das Wort Volksschauspielerin mochte sie gar nicht so gerne oder mag sie gar nicht so gerne. Wir haben es trotzdem reingenommen, weil es so ein guter Kontrast war vorhin in der Bio. Und die beiden müssen sich auf einer Party getroffen haben. Und das Kennenlernen war so unwoke, wie man es sich nur vorstellen kann.
Mama trampeltierartig. Also erstmal hatte der Papa so ein, der hatte so ein, wie so eine Talgansammlung hier irgendwie, also so wie so ein kleines Horn zwischen den Augenbrauen. Und meine Mutter direkt, charmant wie sie war, ist hin, hat drauf gezeigt, meinte, was hast denn du da? Erste Frage. Und zweite Frage war dann direkt, ob er schon mal einen Löwen gesehen hat.
Also
wo kommst du her? Genau, natürlich, obviously, Nigeria. Und oi, hast du schon mal einen Löwen gesehen? Oder gegen einen Löwen gekämpft? Ich glaube aber, es war gesehen. Und Papa meinte dann so, nein, habe ich nicht. Also das, meine Eltern, wir sind in der großen Stadt aufgewachsen, aber da laufen keine Löwen rum.
Meine Eltern sind Rechtsanwälte.
Ja, ja, genau.
Ah ja, aber es hat funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen hat er nicht gedacht, was will sie? Und sie haben sich gefunden und sie haben drei Kinder gezeugt und haben, was du so erzählst, ich kann das jetzt auch nur aus deinem Buch und deinem Bühnenprogramm ableiten, aber eine ganz glückliche Ehe geführt offenbar.
Tatsächlich, bis ins Grab quasi, muss man sagen. Also die waren auch so als Vorbild, so wie man als Paar sich verhält, für mich irgendwie auch immer schön. Die waren auch immer herzlich, sind immer noch bis zum Ende Händchen halten noch rumgelaufen, haben sich geküsst, haben natürlich auch gestritten und alles, was man sonst auch noch macht, aber irgendwie haben die sich auch gut ergänzt. Also das war auch was die Leute dann auch immer so bewundert haben. Also erstens, dass Papa dann relativ schnell, als das erste Kind kam, gesagt hat, so, Christiane, du hast schon einen Beruf, ich bin noch Student, ich bleib zu Hause und bin Hausmann. Was heute, glaube ich, relativ selbst, also normal ist, aber zu der Zeit in den 70er Jahren, dann noch als afrikanischer Mann, muss man auch dann
in einer bayerischen
sagen,
Kleinstadt.
In der bayerischen Kleinstadt, das war nicht normal, dass dann er eben der Hausmann war. Und sie auch immer auch bei ihren Premieren feiern und so, haben das alle immer gesagt, dass sie bewundert haben, dass der Papa hat die Mama halt da glänzen lassen. Der stand im Hintergrund und wollte dann gar nicht sich aufspielen. Also man konnte sich mit ihm unterhalten und so, aber der hat es auch genossen, dass die Mama so ein Thekenclown war. Also das war auch bei uns im Restaurant dann so. Papa war, der war so dieser warme, das warme Zentrum auch in unserer Familie, und die Mama war die laute, die extrovertierte, die hat die Leute zum Lachen gebracht, die hat immer unterhalten. Und das war so ihre Aufteilung.
Du hast gerade das Wort gestritten gesagt oder vorhin. Das habt ihr sowieso als Familie gemacht. Und dieses Streiten ist ja interessanterweise sowohl manchmal ein Zeichen dafür, dass eine Verbindung, egal ob jetzt Ehe oder Freundschaft, nicht mehr funktioniert oder aber sehr gut funktioniert.
Oder sehr gut, ne?
Weil es noch durchblutet wird, ja. weil diese Gleichgültigkeit noch nicht Einzug gehalten hat. Und in dem Buch, auf das ich mich wahrscheinlich das ein oder andere Mal noch beziehen werde in diesem Gespräch, sagst du auch, ihr wart immer anders. Du sagst es mal in einem guten Kontext und mal in einem Kontext, wo man dir fast so eine Erschöpfung anmerkt, weil man muss sich eben nochmal vorstellen, in dieser bayerischen Kleinstadt seid ihr die einzige dunkelhäutige Familie.
Ja.
Und dieses Gefühl, immer anders zu sein oder sich, oder mit diesem Wunsch wahrscheinlich, immer wieder in Situationen zu gehen, wo nicht Leute schon irgendeine Art von Voreingenommenheit haben.
Ja, klar, man will natürlich gerade als Kind und auch dann vielleicht als Heranwachsender eigentlich ja eher dazugehören. Also anders sein willst du ja erst ab der Pubertät. Mhm. Dann färbt man sich die Haare und so, das musste ich alles nicht machen, weil ich hatte diese Andersartigkeit. Aber vorher gerade die Hautfarbe, also auch wenn ich gerne diese Hautfarbe habe und auch als Kind meistens es gerne hatte, aber natürlich, und das wird jedes schwarze Kind in Deutschland dir bestätigen können, alle sind mal nach Hause gekommen und wollten sich diese Farbe abwaschen, und das wollte ich auch. Und meine Schwester auch. Und alle Menschen, die ich kenne, Menschen of Color, die ich kenne, die wollten sich irgendwann in ihrer Kindheit, die wollten eben nicht anders sein. Die wollten darauf nicht angesprochen werden. Und das ist schon bitter tatsächlich, dass man das dann irgendwann auch im Nachgang, ich dann irgendwann realisiert habe, während ich das Programm geschrieben habe und auch das Buch, dass ich natürlich, dass es schon immer wieder Verletzungen gab. Und irgendwie fand ich es cool, dass meine Mama auch so anders ist und so verrückt und wir als Familie verrückt sind, aber ja, man wurde halt dadurch dann auch anders beäugt. Also manchmal ist es ja auch ganz schön unterzutauchen in der Masse, und das Tauchen war nicht unser Ding.
Nein. Welche Art von, also ich will eigentlich gar nicht bezeichnen. Da habe ich vielleicht irgendwie, da fehlt mir noch was. Da brauche ich noch so einen Schwung im Kopf, um das, da mache ich vielleicht einen Denkfehler. Aber ich denke immer, ich will mir keine Bezeichnung zurechtlegen. Ich sag schon nicht die Worte, die man nicht sagen soll. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich will eher sagen, der Typ im rosa Shirt. Na, Mann, der mit der schwarzen Jeans. Ich muss gar nicht deine Hautfarbe in irgendeiner Weise wahrnehmen oder thematisieren, wenn ich positiv oder negativ über dich spreche. Weil du kannst ja auch blöd sein, obwohl du eine dunklere Hautfarbe hast als ich.
Das klappt auch manchmal sehr gut.
Welche Art von Bezeichnung ist denn die, du hast jetzt gerade eben Menschen of Color gesagt, ist das die Art der Bezeichnung, die du nutzt? Denn wir haben woke Zeiten.
Also ich selber bezeichne mich als schwarzen Menschen, und es gibt Wörter, die klare No-Gos sind. Ich meine, ich denke, hoffentlich, die kennen wir mittlerweile alle.
Ich habe noch nie in meinem Leben eine so häufige Dichte dieses Wortes, dieses N-Wortes gelesen, wie in deinem Buch. Das ist noch nicht so alt. Das ist jetzt 5 Jahre draußen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht mal du es jetzt noch so schreiben würdest, oder?
Nee, ich schäme mich auch tatsächlich dafür, wie oft ich das unnötigerweise die N-Bombe, wie wir sagen, gedroppt habe. Also manchmal habe ich es auch natürlich bewusst als Zitat genutzt, aber selbst da kann man es ja mittlerweile, könnte ich das mit N und Sternchen schreiben. Und teilweise habe ich es auch eben total unnötig, weil ich halt original zitieren wollte, also auch im Positiven, das benutzt, aber würde ich nicht mehr machen. Also tatsächlich war das dann auch erschreckend für mich. Ich habe jetzt kürzlich im März eine Lesung gemacht an der Schule und da das erstmal wieder das gesehen, wie oft ich dieses Wort da drin verwendet hatte. Wenn ich eine Lesung mache, kann ich es natürlich schön rauslassen, aber ja. Da war ich auch noch nicht weit genug. Also wir lernen ja alle dazu, auch selbst
das
ich.
Sollte nicht, urteilend wirken, sondern wahrscheinlich ist es, wenn jemand das Recht hat, es zu benutzen, bist du es in deiner Situation, meine ich, als Autor und als jemand, der es erlebt hat, dass genau dieses Wort immer wieder in einen persönlichen Kontext gesetzt wurde. Also als Zitat würde es vielleicht weniger drastisch sein, wenn du es nicht nennen würdest. Aber ich habe so gedacht, wow, es ist dir verdammt häufig passiert und du hast so einen Umgang damit dir aneignen müssen ja auch, dass du auch, dass einer deiner besten Freunde, damit ging es eigentlich los, dass der fast ohnmächtig geworden ist, weil er zum ersten Mal in seinem Leben jemanden mit einer dunklen Haut gesehen hat und auch dieses Wort benutzt hat. Und du warst so milde und so vergebend und so offen, du hast ihm das nicht übel genommen.
Nee, habe ich auch nicht. Also wie gesagt, damals war das noch eine ganz andere Zeit und da musste man sich irgendwie, also klar hat es irgendwie wehgetan, aber man musste sich immer positiv dazu verhalten. Also ich habe das ja auch viel mehr reproduziert als Kind, die Witze schon gemacht quasi, wenn ich beim Fußball auf gegnerische Teams getroffen bin, zum Beispiel irgendwo im Land, um die zu entwaffnen. Also dann, ich habe denen quasi den Witz schon weggenommen, indem ich ihn selber über mich gemacht habe, damit ich nicht verletzbar bin durch die. Dann verletze ich mich lieber selber und dann entwaffne ich die. Und man hat auch viel dann über diese Witze gelacht, weil man wollte nicht das Gefühl haben, dass die Leute denken, oh, jetzt heult der rum oder jetzt ist der irgendwie super empfindlich. Deswegen haben wir damals auch schon über diese Witze gelacht, obwohl wir die vielleicht gar nicht lustig fanden. Auch damals schon nicht. Haben wir gedacht so, ja komm, ich möchte jetzt hier nicht dünnhäutig wirken.
Ich habe neulich, und dann können wir das Thema auch zuklappen, ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute an dich wenden und sagen, welche Bezeichnung soll ich benutzen, wenn ich eine benutzen muss, keine Ahnung.
Also ich denke, erstmal grundsätzlich finde ich schon, dass der Ton die Musik macht, wenn man jetzt ein paar Wörter ausschließt und dann, wie immer, auch ich musste da lernen, einfach der Masse der Betroffenen zuzuhören. Und wenn eben die meisten People of Color genannt werden wollen, dann kann man irgendwie als weißer Mensch sagen, ich finde das Wort blöd, ja, aber ist egal, es geht eben gerade nicht um dich als weißen Menschen. Es geht, wenn es um Frauenthemen geht, geht es nicht um die Männerempfindung, sondern wenn die Frauen sagen, das und das wollen wir nicht oder wollen wir, dann muss man da den Betroffenen zuhören. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Und das ist es ja, dass du als jemand, der auf einem Sektor möglicherweise betroffen ist, bist du es in vielen anderen Sektoren oder Bereichen, bist du selbst jemand, der wahrscheinlich ständig aufpassen muss, nicht in Fettnäpfchen zu treten, auch gerade bei so Bühnenprogrammen, wo es um Spitzung geht, wo es um Provokationen geht, da sind ja die Linien auch sehr, sehr fein. Ja. Ne? Und nichts wäre schlimmer, als wenn der Humor überall beschnitten wird und wenn man bestimmte Pointen nicht mehr machen könnte in vorauseilendem Gehorsam. Andererseits, ja, da ist ein wachsendes Bewusstsein. Das ist schon eine interessante Zeit.
Dafür. Das ist gerade ein heißer Tanz tatsächlich. Mhm. Also gerade was den Humor betrifft, weil manchmal muss man eben Grenzen überschreiten, damit es zu einem Gag kommt. Die Frage ist halt, wie weit? Also man sagt ja immer so, man darf über alles Witze machen, aber je böser, je gefährlicher ist, desto besser muss der Witz sein. Und was halt gut ist, entscheidet aber irgendwie auch. Also
ja,
muss,
genau.
Es
was
gibt halt kein Korrektiv.
Was ist besser? Ja, klar. The Offspring hast du mitgebracht. Self-Esteem steht für?
Das steht für Liebeskummer, komischerweise. Damals, obwohl es ja gar nicht dazu passt, aber das war mit 14, 13, weil man das erste Mal verknallt ist. Und da war das Lied gerade draußen. Und da war ich in Katja, unglücklich in Katja verliebt und damit habe ich getrauert mit diesem Lied. Vielleicht weil I'm just a sucker with no self-esteem, vielleicht war das dann meine Empfindung damals, weiß ich gar nicht, ob ich damals schon so gut Englisch gesprochen habe.
I wrote her off for the 10th time.
Die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die Sie immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr hören oder als Podcast. Dort finden Sie auch, also dort, was heißt denn hier dort? Auf der Homepage von Radio 1 oder aber auf YouTube oder Spotify, Apple in der ARD Audiothek finden Sie zahlreiche archivierte Gespräche. Lars Eidinger, René Polisch, Senta Berger, Micky Beisenherz, Martin Rütter, Pina Atalay, Jochen Distelmeier, Domitila Baros, Andrea Sawatzki, Joachim Krohl. Sehr, sehr lustig. Jan-Georg Schütte, Aurel Merz. Also wirklich die unterschiedlichsten Menschen. Simon Pierce, auch du wirst dort demnächst verewigt, sozusagen, in dieser kleinen Hall of
Hörbar.
Mit deinen Ohren. Deine Ohren drücken wir in den Boden. Und dann hinterlässt du deine Spuren. So. Also wir haben deinen Vater auf jeden Fall ein bisschen kennengelernt und deine Mutter, und wir haben zuhören dürfen, wie die beiden sich kennengelernt haben. Du hast zwei ältere Geschwister, ja. Wilson und Nancy. Und warst ein, was würdest du sagen, warst du ein selbstbewusster Junge?
Ich hatte schon ziemlich früh relativ gutes Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Ich habe so eine Mischung auch jetzt noch. Bin irgendwie, teilweise würde ich mich als schüchtern bezeichnen, aber dann von außen wird es keiner sagen. Und ich hatte schon früh Humor auch, also viel. Also ich konnte mit meinen, ich war schon immer klein, ich war schwarz, ich war immer der Kleinste in der Klasse und habe daraus aber was gemacht. Also so ein bisschen so ein Napoleon-Komplex. Dadurch war ich halt lauter und lustiger. Habe mich da nicht schlecht deswegen gefühlt. Ja.
Aber so richtig schwarz warst du nicht, jedenfalls nicht in deinen dritten Sommerferien. Denn da warst du ziemlich hell. Da ging es zum ersten Mal nach Nigeria.
Ach so, ja. Das war nicht die dritten. Ich glaube, das Buch ist ja auch nicht so ganz autobiografisch.
Ah,
natürlich
okay.
Bastelt man sich dann die Anekdoten irgendwie zusammen. Deswegen muss ich mal überlegen. Aber ja, wir waren 1989, das waren sogar die dritten. In dem Fall stimmt sogar. Waren wir das erste Mal in Nigeria. Und dann auf einmal waren wir die Weißen. Das war wirklich komisch. Ich weiß, wir kamen da an. Und dann sind wir in den Ort, wo Papa eben aufgewachsen ist, gefahren, waren da bei so einer Schule. Und dann kamen die Schulkinder auf uns zugelaufen und haben so getanzt und gesungen. Oinje kwo pepe, oinje kwo pepe. Und ich habe mitgetanzt, weil ich dachte, cool, die spielen mit mir. Oinje kwo pepe. Mein Papa hat dann so mir so auf die Schulter gelangt, dass ich aufhören soll rumzuspringen. So, was ist los? Also die verarschen dich. Die singen gerade, du Weißnase verträgst keinen Pfeffer. Also das, und die meinten mich mit Weißnase. Ja, da war ich auf einmal für Deutschland zu schwarz und für Nigeria zu weiß.
Was hast du noch aus diesen, wie lange wart ihr da? 3 Wochen? 4 Wochen?
6 Wochen, die ganzen Ferien, ja.
Okay, was hast du in diesen 6 Wochen, hat dich was verändert, als du zurückkamst?
Also es war dann schon so, dass ich dieses afrikanische, dieses nigerianische dann auch voll geliebt habe. Ich habe dann auch ganz viele diese Klamotten getragen. Es war mir auch Wurst in der Schule, also die traditionellen Gewänder, wie man dann sagen würde. Und auch die Musik, und ich glaube, da habe ich auch angefangen, dann richtig scharf zu essen. Das ist ja auch was ich bei meinem Sohn immer nicht weiß, wann ich endlich damit anfangen kann, dem irgendwie die Chili-Soßen zu servieren, die ich koche. Und das hat mich schon verändert. Und ja, war dann natürlich cool. Ich habe erstmal meine Tante gesehen, meine diversen Cousins und Cousinen, und halt gesehen, wie der Papa aufgewachsen ist. Ich kannte ja nur unsere deutsche Geschichte mehr oder weniger. Mein Vater hat auch wenig über Nigeria, also bis zum Schluss eigentlich, erzählt von seiner Kindheit, und da habe ich halt mal so einen Eindruck gekriegt.
Was denkst du, woran das liegt? Warum hat er da nicht mehr von erzählt?
Also einmal hatte er Probleme da, also er hatte 3 Stipendien insgesamt. Also die Eltern von meinem Vater sind sehr früh gestorben. Er ist bei seinem großen Bruder aufgewachsen, der ihn als Arbeitskraft benutzt hat. Also mein Vater war in der Schule, und in den Ferien musste er dann immer arbeiten für den Bruder, weil er gesagt hat, du wohnst ja auch umsonst hier. Und war natürlich eine günstige Arbeitskraft. Und dann war es so, dass Papa eben einmal von der Regierung, einmal vom Commonwealth diese Stipendien gekriegt hat, und der Bruder hat die versteckt vor ihm, weil er nicht wollte, dass der Vater weggeht. Und das dritte Stipendium, das große, war dann in der Lagos Times, in der Zeitung, waren die Stipendiaten abgedruckt. Und es waren 10 Leute in Nigeria. Und mein Papa hat eben seinen Namen neu gelesen. Und dann ist er zu seiner Schwester, zu seiner geliebten Schwester. Und die hat dann gesagt, ja, es tut mir leid, dein Bruder hat es vor dir versteckt. Und ich habe auch mit es verschwiegen. Über ein Dreivierteljahr war das oder sowas. Und dann war der Papa so sauer, dass er abgehauen ist nach Deutschland, dann eben zum Studieren. Und hat mit der Familie gebrochen. Deswegen heißen wir auch Pierce. Den Namen hat er sich quasi geben lassen bei der Ausreise. Also eigentlich sind wir Adesanyas. Habe ich auch erst vor 4 Jahren erfahren. Genau. Und deswegen hat der Papa, glaube ich, wenig erzählt. Er hat aber immer seinen nigerianischen Pass bis zu der Krebsdiagnose, dann hat er sich hat einen deutschen Pass angenommen, weil es war schon noch sein, er war schon stolz, dass er Nigerianer war, aber wollte dann auch nicht mehr hin. Also nach 89 waren wir auch nicht mehr dort. Mhm. Leider.
Ach, deine Mutter musste ganz schön viel einstecken, nachdem sie sich für diesen Mann entschieden hat. Und plötzlich blieben die Rollen aus.
Ja, da ist von unserer öffentlichen Rundfunkanstalt war dann so mehr oder weniger ein kleines Auftragsstopp. Es hat auch ein Kollege ihr gesagt, und zwar sehr wohlwollend, also er hat gesagt, ja, Christiane, du hast dir vielleicht auch keinen Gefallen da, dass du eben einen Endpunkt geheiratet hast. Und die Morgan Charlie, aber für die Karriere war das jetzt nicht sehr gut. Also das war quasi dann nicht tragbar, dass sie eben als Volksschauspielerin, sogenannte mit einem Schwarzen, das war irgendwie, das wollten die nicht, die Intendanz, mehr oder weniger. Und komischerweise hat Peter Steiner vom Steiners Theaterstadel, das ist so ein richtiges Bauerntheater, muss man sagen, die auch damals einen Fernsehauftrag hatten bei RTL, und der hat die Mama dann wiedergeholt, weil der hat gesagt, ist mir doch wurscht, mit wem die verheiratet ist und überhaupt, das schaue ich bei anderen Leuten auch nicht, und dieser gute Schauspielerin, und der hat ihre Karriere so reaktiviert. Mhm.
Ihr habt beide sehr früh auf der Bühne gestanden. Deine Mutter hat, glaube ich, auch so ungefähr mit 9 angefangen. Du hast auch sehr früh angefangen. Ja, 6. Generation bist du im Übrigen.
Ja, das habe ich auch schon erfahren. Das ist ja irre. Bis zum Wandergeiger irgendwie zurück.
Dass ihr ja dieses Sendungsbewusstsein hattet. Und ich habe ein Interview mit deiner Mutter gelesen. Und deswegen mag ich die auch so gern. Also alles, was ich von ihr gehört habe oder gelesen habe, das ist einfach eine Person, an der sich viele Menschen orientieren könnten und sollten, wirklich. Und sie muss selbst eine ziemlich heftige Kindheit gehabt haben bei ihrer Großmutter, die geschlagen hat und die ihr viel versagt hat und so weiter. Und vielleicht hat sie deswegen so einen Freigeist und so ein offenes Herz. Was ich jetzt hier auch gerade geil über deine Mutter rede. Ne? So,
ich lerne viel über sie.
Genau, was ist hier los? Worauf ich nur hinaus wollte, war ein Teil dieses Interviews war, dass sie sagte, wir hatten dann auch eine Zeit lang gar kein Geld. Wir hatten eigentlich nie viel Geld. Sie ist mit 40 oder Mitte 40 zum ersten Mal am Meer gewesen und auch nur zu Dreharbeiten.
Zum Drehen, ja, genau. Club Robinson, irgendwas war das.
Unglaublich. Ja. Und sie hat aber gesagt, ich habe mir nie Sorgen gemacht. Wir haben uns immer Geld von Freunden geliehen und wir haben immer ein tolles Leben geführt.
Das ist auch tatsächlich also eins der Sachen, wo ich auch dankbar bin, die mir Mama beigebracht hat, so, es geht immer irgendwas. Also ich habe eben auch all das miterlebt. Meine Eltern haben, Kugelschreiber zusammengeschraubt und die dann irgendwie für irgendeine Firma, also so Pfennigarbeiten gemacht. Weil, und die Mama, die sagt immer, ich verdiene heute 50 Mark, ich gebe 80 aus, weil ich bin mir sicher, morgen kommen schon wieder 100 rein. So, das ist ihre Lebenseinstellung. Und Geld ist nie so wichtig, dass es dein komplettes Leben bestimmt. Natürlich braucht man Geld, aber meine Mama spart auch nichts. Meine Mama, wir erben auch nichts. Sie sagt, das Geld ist zum Ausgeben da. Also es klingt verschwenderisch, aber es ist irgendwie ein gesunder Umgang, weil dieses Vertrauen, dass es immer weitergeht, ist bei mir auch da. Auch wenn jetzt meine Karriere vorbei ist, ich finde irgendeine Arbeit. Dieses Vertrauen habe ich einfach in mich als Person auch. Ich muss dann bin ich halt nicht mehr auf der Bühne. Mein Gott, also wäre natürlich toi, 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 soll nicht passieren, aber ich finde was anderes. Ich habe keine Angst vor Armut, weil ich das Vertrauen habe, ich kriege irgendwas hin. Ich werde weiterleben und ich werde auch glücklich sein. Genau.
So, KRS-One.
KRS-One.
KRS-One hast du mitgebracht. Sound of the Police. Was für ein Song? Wofür? Warum?
Also natürlich Sound of the Police, weil es hat sich ja bis fast jetzt in meinem Leben durchgezogen, dass ich wirklich von der bayerischen Polizei sehr, sehr oft kontrolliert wurde und werde. Es ist weniger geworden tatsächlich. Langsam bin ich so ein bisschen traurig. Ich vermisse sie.
Wir werden da gleich drauf zu sprechen kommen. Es ist auch, glaube ich, Teil deines Programms, dass du dir die Frage stellst, ob du sauer sein sollst oder erleichtert, ne? Dass du aus dieser, hey, sie sind doch bestimmt ein Dealer, aus diesem Alter raus bist.
Und KRS-One generell, es war also der Beginn dieser Hip-Hop-Zeit und ich mochte den immer, weil er halt klug gerappt hat. Also es gibt so Conscious Rap, hieß es, die halt auch was zu erzählen haben, außer
Bitches,
genau. Sondern der hat halt, der doziert mittlerweile auch und der geht auch an Highschools in Problembezirken und redet dann mit den Kids und so. Deswegen, the teacher.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Schauspieler, Comedian und Synchronsprecher Simon Pierce ist heute zu Gast.
Hallo.
Hallo. Mach mal einen Synchron.
Guten Morgen, Sir. Ma'am. Fröhliche Weihnachten, Harry. Ich glaub das nicht. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich habe mit meinem lieben Freund Jan van Weide, haben wir uns eine Zeit lang nur so unterhalten. Der hat es auch in seinem Programm benutzt. Ma'am, das sollten Sie sich mal anschauen.
Das sind auch so, was sind das für Sätze? Nennt man die? Spielfilmsätze? Ja, Hörfilm?
Das,
Hörfilm.
Sir, das sollten Sie sich mal anschauen. Kommt in jedem Krimi vor.
Wahrscheinlich. Eure Familie bestand nicht nur aus deinen Eltern und deinen beiden Geschwistern, sondern da war auch noch Edi. Der ist zwar ein freiwilliges Familienmitglied gewesen, aber ich weiß nicht, war er ein Freund der Familie? Hat er sich um euch ein bisschen gekümmert, um euch
der
Kinder?
Edi war so ein bisschen, es war ein Schauspielkollege von meiner Mama. Bayerischer Volksschauspieler auch, aber homosexuell geoutet, erst mit 60, glaube ich, weil Bayern natürlich, also, und sah wirklich aus wie so ein CSU-Bürgermeister, aber war es halt überhaupt nicht. Und genau, der war so ein bisschen unser Nennobi, sage ich immer. Mhm. Also der war auch immer unser Nikolaus, bis ich es dann irgendwann gecheckt habe, mit 15. Und ja, bei dem waren wir halt oft, der hat auch eine große Klappe gehabt und einen guten Umgang mit offenbaren Vorurteilen. Also man hatte diese Sensoren irgendwann, man sieht ja, wie die Leute schauen und reden und so.
Und sie haben ganz schön geschaut, wenn dein Vater im Garten stand und die Tiere geschlachtet hat. Also ihr hattet in euren Hochzeiten, ich weiß nicht, Puten, sehr viele Hühner, sehr viele Hasen.
Ja. Und man muss sagen, Puchheim ist halt nicht, es ist nicht so ein Dorf, wo die Leute alle sowas hatten. Also es war, ist schon so gut bürgerlich eigentlich gewesen, aber wir haben eben auch noch diese, auf unserem Grundstück diese Hasen und Hühner gehabt und mein Papa hat die halt natürlich auch dann geschlachtet und ich hatte einen Freund, der mich tatsächlich mal vor Nazis gerettet hat. Als ich 20 war, war ich auf dem Puchheimer Volksfestival, da hat der mir halt auf jeden Fall meinen Arsch gerettet, wirklich. Und danach sind wir ein Bier trinken gegangen und wir hatten uns bestimmt 14 Jahre nicht gesehen, weil wir halt unterschiedliche Schulwege auch, also er ist halt auf die Hauptschule, ich aufs Gymi und so. Und dann hat er erzählt, weil ich meinte, du warst aber irgendwie nie bei meinen Geburtstagen und so. Da meinte er, Simon, weil ich so Angst hatte. Weil das erste Mal, als ich zu euch bin, da war der so 5, 6 Jahre alt, dann kam der bei uns im Innenhof an, am Gartentürchen und hat eben meinen Papa da gerade beim Schlachten gesehen. Und das war für diesen kleinen 6-jährigen Jungen der erste richtige schwarze Mensch, den er gesehen hat. Und dann stand er da drin mit nacktem Oberkörper und Glatze und an der rechten Hand irgendwie ein Messer, an der linken so ein Hammer. Und an unserem Kinderschaukelgerüst waren halt die Hasen an den Beinen aufgehängt und mein Papa hat gerade so ein Huhn geschlachtet. Und natürlich hat der Kleine sich dann gedacht, Gott, ich gehe wieder nach Hause und spiele mit meinen weißen Freunden. Das ist mir ein Tacken zu krass, was hier passiert. Und das hat er mir dann eben in dieser Kneipe erzählt, nachdem er mich vor den Nazis gerettet hat. Die wahrscheinlich das gleiche mit mir gemacht hätten, was der Papa mit den Hasen vorhatte. Naja.
Tatsächlich ist es so, dass du in dem Buch, ich weiß nicht, ich meine, ich muss jetzt selbst so über diese Geschichte lachen. Und doch habe ich gemerkt, als ich das Programm gehört habe, ich habe es nicht gesehen, ich habe es gehört, dass ich so dachte, du lieferst dich hier ein ums andere Mal aus, natürlich selbstironisch und mit sehr viel Distanz und auch ein bisschen Mini-Fiktion möglicherweise hier und da, um es rund zu machen. Und trotzdem habe ich plötzlich gemerkt, wie komisch es ist, über all diese Geschichten so belustigt zu sein. Denn im Kern sind sie es natürlich nicht. Ich will jetzt hier nicht PC-er sein als nötig, aber es ist ja schon auch tragisch.
Ja, Tragik ist Komik in Spiegelschrift, wie der große Max Herre mal gesagt hat. Nee, es ist ja tatsächlich so, dass es Bühne immer auch ein bisschen Therapie ist für einen selber. Und ich finde halt, ich lache erstens wirklich gerne in meinem Leben und ich habe dann auch gelernt durch die Programme. Ich meine, das ist ja alles aus meinem ersten Programm, über das wir jetzt reden zum Beispiel, aus Allein unter Schwarzen. Und da habe ich erstmal gemerkt, so geil, du erreichst die Leute damit und die merken eben, Rassismus ist real und so ist es da, aber mit dem Lachen ist es halt irgendwie auch angenehmer für die, es ist angenehmer serviert, sagen wir mal so. Ich glaube, man muss ja so antirassistische Sachen, also meine Programme sind jetzt nicht per se antirassistisch und es geht auch nicht, gerade im Neuen gar nicht mehr fast um meine Hautfarbe, aber natürlich passieren mir auch noch Dinge jetzt und die erzähle ich auch, aber ich will, es ist immer noch ein Comedy-Programm, ich will dir halt lustig erzählen und dann hast du halt den schönen Effekt, dass du den Leuten eine schockierende Wahrheit irgendwie präsentieren kannst und einen Gag.
es ist ja auch dieser Spiegel, der so ein bisschen auf Rollen ganz vorsichtig und ganz unauffällig eigentlich vor dein Publikum gestellt wird. Vor mich, vor andere
Menschen.
Vor
mich selbst teilweise. Mhm. Also ich lerne ja auch immer noch dazu.
In deinem aktuellen Programm Hybris, wollte ich gerade Hybrid, ich komme wieder drauf, stellst du dir neue Fragen? Das steht hier teilweise auch schon in der Presseinfo, deswegen weiß ich es, obwohl ich es noch nicht gesehen habe. Also am 20.10., in wenigen Tagen, nächsten Donnerstag, ist Simon zu sehen hier in Berlin. Und ansonsten, wenn Sie sehen möchten, ob er vielleicht auch in Ihrer Stadt vorbeikommt, simonpearce.de.
.de, genau.
Also Simon Pearce wird geschrieben P-E-A-R-C-E.
Wie Peace,
stimmt. Ne? Ja. Genau, ein Programm hieß ja auch Pierce on Earth, ne?
Ja.
Muss ich mein Verhalten jetzt ändern, damit ich nicht wie ein unangenehm jung gebliebener Vertretungslehrer wirke? Ist eine der Fragen, die du dir stellst.
Ja, ich bin halt jetzt eben 41 und irgendwie merke ich schon, also ich finde das ja auch, deswegen auch Hybrid, ist auch so ein hybrides Alter. Man ist noch nicht so alt, man ist aber auch nicht mehr jung. Also ich, aber irgendwie dazwischen. Also ich kann noch mit 20-Jährigen abhängen, ohne dass es super creepy wirkt. Und ich kann auch aber ohne Probleme jetzt mit einem 60-jährigen Menschen befreundet sein.
Wahrscheinlich finden es beide komisch.
Ja, oder so. Ich bin für alles strange. Und genau, ich laufe halt auch noch so rum, wie ich rumlaufe, mit Sneakern und Kappe und so. Und ich fühle mich auch wohl darin, aber ich frage mich manchmal, ob ich von außen dann so eben so wirke wie so ein hängengebliebener Erdkunde-Vertretungslehrer, der immer noch, hey Kids, und die Kappe so schief oder hey, ich habe auch mal Party gemacht, wollen wir ein bisschen jammen? Und dann spielt er so Lieder, die Kinder gar nicht kennen, irgendwas von Bob Dylan und die so, hä, was für Kapital brauche? How many roads, hey Kids, ich bin Simon, Herr Pierce ist mein Vater, sowas.
Oh Gott, ja. Jetzt habe ich gerade eben meinen Gedanken verloren. Er war wahrscheinlich gar nicht so gut. Wahrscheinlich hat sich das alles ein bisschen verschoben. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber durch diese übermäßige Vielfalt an Bildern und Lebensentwürfen und Möglichkeiten, sich selbst darzustellen, durchs Netz, aber eben auch durch Social Media, ist das ja irgendwie so ein bisschen aufgeweicht. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass ja auch Skater und Surfer und irgendwie viele Leute müssen irgendeinen Deal finden mit dem Älterwerden. Und solange man nicht versucht, so auf Teufel komm raus, sich so
berufsjugendlich zu sein.
Genau. Ja, genau. Ich glaube, ich finde auch, man muss da keine Grenze ziehen und sagen, nein, in meinem Alter kann ich doch über sowas, nein, da kann ich doch so eine Hose nicht mehr anziehen, wo ich so denke, nee. Also wenn ich mir so die Omis angucke oder vielleicht sogar die Frauen, die in meinem Alter, ich bin jetzt 55, auf den Fotos meiner Eltern sind, die sind mir eine Spur zu unflexibel und die sind in ihren Rollen natürlich damals gewesen und da gehörten sie auch hin, aber diese Freiheit sollten wir uns schon nehmen, dass wir da.
Ich glaube, also ich fühle mich auch als, wenn ich jetzt eben Fotos von 40-Jährigen, als ich so alt war wie mein Sohn, anschaue, dann fühle ich mich schon jünger. Aber unser Leben hat halt auch alles später stattgefunden, glaube ich. Also ich bin mit 38 Vater geworden. Das ist auch nicht ganz normal. Aber es ist dann schon irgendwie, man merkt so krass, die Sachen, die in meiner Jugend halt, also die kommen, wenn man merkt so, fuck, ich werd alt, wenn die Mode wiederkommt, die zu deiner Jugend scheiße war. Also Birkenstock-Schuhe sind auf einmal in, zum Beispiel. Oder diese Bauchtaschen, die bei uns noch Wimmerl hießen und die musste man, die hat einen, Wimmerl? Ja, Wimmerl hieß es in Bayern. Und man hat es gehasst, weil du die anhattest, wusstest du, okay, du bist am Wandertag alleine. Du hast keinen, der dir die Hand geben will. Und jetzt tragen die es halt freiwillig, vor der Brust auch noch, wie den Rucksack vorne. Also die zwei Modesünden der 90er sind jetzt kombiniert zu einer Outfit.
Aber was ist denn Altsein eigentlich?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also, was Altsein ist, ich glaube, man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Und ich glaube, am schlimmsten ist es eben, wenn man auf einmal anfängt, über sein Alter zu reden. Wenn man dann sagt, ja, ob ich das, was du eben sagst, wenn man das quasi hinterfragt, ob man sich noch jung verhalten darf. Aber was ist junges Verhalten? Für mich ist Altsein schon, dass ich jetzt Geräusche mache, wenn ich mich bück. Also, oder auch aus dem Stuhl aufstehe. Das ist neu. Es ist noch nicht das ganz große Dad-Stöhnen, aber es ist schon so.
Das ist neu, aber es muss noch nicht alt sein. Also, weil dieses Wort alt ist ja auch nicht wirklich definiert.
Nee. Ne?
Also, anders als Kernzielgruppen 14 bis 49, wo, ne?
So genau, da, werberelevante Zielgruppe.
Da bin ich schon raus.
Ich habe immer gesagt, ich glaube, alt ist man erst, wenn das Wort Jugendlicher per se wieder eine Gefahr darstellt. Es gibt dieses, das normale Leben ist dann, wenn es eben nicht so ist. Also bis du 8 Jahre alt bist, hast du ja Angst vor Jugendlichen. Als kleines Kind hat man Angst vor Jugendlichen. Warum auch immer, man weiß nicht, was es ist. Aber diese Gruppe per se, dieser Begriff ist ein Feindbild. Und irgendwann, ab einem gewissen Alter, ist es wieder so, dass du dann, die Jugendlichen sind dann per se eine Gefahr.
Es gibt dann, man sagt dann die jungen Leute.
Die jungen
es
Leute, ja stimmt.
Die jungen Leute haben, die sagen doch heutzutage so ja, Sachen ja, wie so. Also ich glaube, es hat eben sehr viel mit einem selbst zu tun. Und ich mag das auch nicht, wenn ich höre, dass Leute meines Alters sagen, ja, aber komm, die ist doch jetzt auch keine 30 mehr, wieso zieht denn die diese Schuhe noch an? Und dann denke ich, nee, das kann nicht, wir haben nicht dieses eine Korrektiv. Das ist vielleicht einer der wenigen Vorteile dieser komischen, schnellen, eigenartigen ja. Zeit. Aber wie war das denn damals für dich? Gab es denn... Und das ist ja auch das Entscheidende, das kann Fluch und Segen sein, Role Models, Vorbilder, denen man entweder nacheifert oder Menschen, an denen man sich orientiert. Deswegen sage ich, das kann sehr gut sein, weil Leute sich, als eben das Mikro aus war, haben wir jetzt gerade eben über George Floyd gesprochen und darüber, dass er durch seinen tragischen Tod für viele so ein, was heißt Vorbild, aber doch jemand ist, der ihnen Kraft gibt, der dieser ganzen Bewegung auch eine Kraft gegeben hat. Leider auf diese Weise. Du hast selbst in deinem Buch geschrieben, da gab es Roberto Blanco. Ach du lieber Gott.
Das war ein negatives ach, Role Model quasi.
Ach du lieber ja. Gott. Ja,
ach du lieber Gott.
Ja, wirklich. Ja. Also es ist...
Ich habe tatsächlich nie so richtige Vorbilder gehabt. Also auch, ich habe auch wenig Idole gehabt. Michael Jordan war komischerweise eins, wenn ich jetzt irgendwie nennen müsste. Aber da wollte ich wollte auch nicht sein wie der. Das war nur jemand, den ich wirklich toll fand. Und ich muss schon sagen, dass meine Mutter dann schon viel für mich Vorbild war. Also meine Mama war schon vom Verhalten, von dem Umgang mit dem Leben, dem Umgang mit Menschen, da schon Vorbild. Und bei meiner Mutter ist es eben, apropos Altwerden, auch so... Klar, jetzt kommen halt von außen Faktoren dazu, so körperliche Sachen, aber die ist ja immer noch fresh im Kopf so. Also die hat ihren 80. Geburtstag, da bin ich um 2:30 in der Früh nach Hause gegangen und sie hat noch bis 4:30 saß die da noch irgendwie und hat gefeiert.
Die also, hat doch auch immer so Bloody Mondays oder so ähnlich gefeiert.
Ja, genau,
ne?
Wir hatten immer Bloody, als das Rauchverbot in Bayern kam und man in Kneipen nicht mehr rauchen durfte, hat die Mama kurzerhand ihre Wohnung da war Bloody Monday und es waren teilweise wirklich 40 Leute da. Da wärst auch du in München herzlich eingeladen gewesen und dann, sie hat halt Bier und Wein und so besorgt und dann Bierbänke in ihrer Wohnung aufgestellt und dann, hier darf geraucht werden. Ich weiß, da hat mich mal ein Kollege, Mirko Resek, den habe ich auf dem Filmfest kennengelernt und dann hat er in München gedreht und meint, hey, ich bin in München, wollen wir uns treffen? Und ich so, ja, Logo, komm vorbei irgendwie. Und dann haben wir uns am Rosenheimer Platz damals getroffen. Und dann meinte ich, hey, wollen wir zu meiner Mutter gehen? Und er war so, irgendwie finde ich das ein bisschen strange. Und da musste ich ihm, also erst dann mitgekommen und danach hat er auch gecheckt, was, aber er dachte so, warum soll ich mir jetzt uns bei deiner 75 Jahre alten Mutter irgendwie hinsetzen? Aber dann, nachdem er da war, wusste er, wie es gemeint
hat. Gesagt, oh, das nächste Mal würde ich gerne wieder zu ihr. Du bist mir ein Tick zu langweilig, Simon. Gangstar hast du mitgebracht. Yeah. Moment of Truth. Wofür steht dieses Lied?
Der steht voll für meine späte Jugend quasi. Das ist so, wo ich auch selber gerappt habe und auch Guru eben, der MC von Gangstar, der auch, auch gute Geschichten erzählt hat, also auch Conscious Rap gemacht hat und da bin ich sofort wieder 17, wenn ich das Lied höre und bin am Basketballplatz und oder bei mir in meinem Zimmer und wir machen Freestyle-Sessions. Also das war auch so ein Idol. Den habe ich getroffen einmal und den habe ich nach einem Foto gefragt, was ich nie gemacht habe in meinem Leben. Aber Guru musste ich fotografieren. Da dachte ich mir, mit dem will ich ein Foto haben.
Oh, komm, Fußballspieler.
JJ Okocha.
Hast du dich mit dem fotografieren lassen?
Nee, den habe ich nie getroffen. Das würde ich vielleicht auch machen. Weil JJ Okocha, der hat ja mein Selbstverständnis als schwarzer Fußballspieler, das hat er auch geändert.
Jetzt, weil okay.
Auf einmal konnten wir Tricks.
Jetzt hören wir Guru.
Guru.
No matter where we face, we must face the moment of truth, baby.
They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up. Nigga, peep the language, it's universal. You play with fire, it may hurt you or burn you.
Lessons are blessings you should learn through, let's face facts. Although MCs lays tracks, it doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace back. That goes for all of us, there ain't nobody to trust. It's like sabotage, it's got me ready to bust, but I can't jeopardize what I've done up to this point.
Hier sitzt Simon Pierce, der Mann mit der Schultereckgelenksprengung mit Klaviertastenphänomen. Ich kann es gar nicht häufig genug sagen, denn erstens möchte ich, dass es sich einprägt für Charade oder Scrabble. Zweitens aber hat es möglicherweise auch einen Einfluss auf deine Berufswahl gehabt, zumindest erstmal, denn du hast vorhin schon gesagt, dass du gerne Basketball gespielt hast, das also häufig offenbar gemacht hast.
Ja.
Vielleicht hättest du Sport studiert?
Ich hätte Sport studiert. Tatsächlich hat diese Verletzung mein Sportstudium verhindert, weil ich, das war so 4 Wochen vor der, in Bayern musstest du so eine Aufnahmeprüfung machen, der Sportstudium damals noch, eine Sportprüfung, und die war nur einmal im Jahr. Die konntest du nur im April, Mai ablegen, und da war ich quasi austrainiert, aber dann durch die Verletzung konnte ich diese Prüfung nicht machen und habe dann Geschichte studiert, alternativ. Englisch und Geschichte. Also ich wollte eigentlich Englisch Sport machen und
wolltest du Lehrer werden?
Tatsächlich dachte ich mir, ich muss was Anständiges lernen und Lehrer werden. Das war der dümmste Gedanke in meinem Leben. Aber hat mich irgendwie auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich wäre als Lehrer wäre ich eingegangen. Also ich würde dann nicht mehr fest an ein Theater gehen als Schauspieler, weil mir das schon zu viel Bindung ist.
Wie lange hast du studiert? Hast du es zu Ende gemacht?
Nicht mal ansatzweise. Also pass auf, ich hab erst ein Jahr Ethnologie studiert, da war ich nicht anwesend. Und dann, glaube ich, 5 oder 6 Semester. Also Englisch habe ich schon, da habe ich schon viel gemacht, muss ich sagen. Auch so Creative Writing und so. Aber in Geschichte habe ich so ein paar Pflichtseminare belegt. Und dann ist bis mein Vater gestorben ist.
2004.
2004, genau. Und das war für mich dann auch so der Turning Point quasi.
Interessant, dass das der Turning Point für dich war, um dann das zu machen, wonach dir offenbar, woran du wirklich gehangen hast. Ja. Denn eigentlich, so hast du ihn dargestellt, war er doch sehr unterstützend oder hätte er dem nicht zugestimmt?
Nee, überhaupt nicht. Es hatte gar nichts mit ihm jetzt als Person zu tun, sondern tatsächlich glaube ich, dass ich dann so einen Moment hatte, oh, man muss das machen, worauf das Leben kann so schnell vorbei sein mäßig. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, alles zu machen. Und dieses Seminar, was ich in Geschichte belegt habe, das war auch noch ein Grund, habe ich dann noch gern angenommen. Papa ist an einem Mittwoch gestorben und an einem Mittwoch haben wir die Diagnose gekriegt, dass er nicht mehr überleben wird, dass sie ihn jetzt nur noch palliativ behandeln. Freitag ist er dann gestorben und am Mittwoch drauf war die Beerdigung. Und dieses Seminar, da hatte ich schon einen Fehltag, man dürfte nur 3 haben. Das war dann, habe ich quasi nochmal 2 verpasst. Hätte ich natürlich alles machen können, aber da habe ich auch gesagt, nee, okay. Und das ist jetzt vorbei.
Wann war das, ja.
Ja. Und habe mich dann zum Glück für die Schauspielerei und alles, was dann noch da folgte, entschieden.
Du hast es studiert, also du hast dich richtig ausbilden lassen. Du bist diplomierter Schauspieler, glaube ich sogar.
Ja, nee, nicht wirklich, weil ich war auf einer privaten Schule und das ist dann, da hast du ein Zeugnis. Früher gab es da richtig so eine Handwerkskammerprüfung noch bei den privaten Schulen quasi. Vor einem Gremium hat man dann vorgesprochen, Abschlussvorspiel, aber das gibt's auch nicht mehr. Also dieses Zeugnis ist nicht viel wert. Muss man ehrlich sagen. Aber es ist ja generell so, dass entweder du kannst was oder nicht.
Hast du das Gefühl, dass das leichter für dich ist als Schauspieler oder als Comedian? Gibt es da, sind das unterschiedliche Herzen, die in deiner Brust schlagen?
Es sind unterschiedliche Herzen. Meinst du jetzt leichter im Fuß zu fassen oder leichter für mich darzustellen?
Ja, das zu bedienen. Also das, ich glaube, vom Talent her, so meinte ich es gar nicht, sondern eher, was sich für dich besser anfühlt, ohne dass du, also was dir leichter fällt vielleicht auch.
Also ich, am meisten bei mir bin ich natürlich bei der Comedy, weil das ist halt relativ pur ich. Erstmal bist du auch allein auf der Bühne, du hast dein eigen geschriebenes Zeug und bestimmst auch deine Persona. Also meistens ist es ja eigentlich, bist es du einfach nur. Deswegen bin ich da am pursten und ich mag aber trotzdem beides, alles. Ich mag auch Schauspiel gerne, eben in andere Rollen schlüpfen. Und durch die Comedy habe ich mir auch da irgendwie so ein anderes Selbstverständnis geholt, vor der Kamera auch. Also das Problem ist ja immer vor der Kamera, dass man versucht, irgendwas darzustellen und irgendwas spielt. Und das siehst du dann als zuschauender Mensch, dass da jemand, er spielt jemanden, der was spielt, er versucht, was da darzustellen. Und durch die Comedy bin ich da so, also beim Schauspiel ist auch gesund, eigentlich so eine gewisse Wurstigkeit zu haben.
Was ist das? Was ist Wurstigkeit?
Vor der Kamera, dass du keinen Druck spürst, dass du einfach, sei einfach so pur, wie du kannst. Der beste Schauspieler ist der echteste Mensch.
Ja, also Wurstigkeit heißt Selbstbewusstsein oder was ist
ja,
Wurstigkeit?
Ja, das ist ein Selbstbewusstsein, es ist ein denkbar geringer Druck auf dir. Also je höher du der Druck auf dir ist, desto mehr beobachtest du dich ja und machst dann so geführte Bewegungen. Das, daran erkennt man ja in Anführungszeichen schlechte Schauspieler, dass man eben merkt, der nimmt jetzt nicht einfach das Glas, wie man es halt nimmt, sondern der nimmt jetzt bewusst ein Glas.
Aber hat das nicht auch ein bisschen was mit der Regie zu tun, ob die das zulässt? Also bei, was so Aussprache angeht, so, da kann ich es nur beurteilen. Also ich manchmal das Gefühl habe, wieso geht denn da niemand dazwischen und sagt, so spricht man nicht im richtigen Leben. Verschluckt doch ruhig mal eine Silbe oder so.
Also verschlucken wird im deutschen Medien ungern gesehen, was ich ja schade finde, dass das immer ein bisschen zu klar alles ist. Auch diese komischen Präsensformen. Ich ging die Straße lang, so redet ja keiner. Ich bin da lang gegangen, sagt man, egal. Und das hängt dann aber auch immer von der Zeit ab, glaube ich, beim Drehen, wie viel dann auch die Regisseurinnen irgendwie da intervenieren können.
Der nächste Song verbindet dich mit deiner Frau, Brown Eyed Girl.
Ja, weil sie ist mein Brown Eyed Girl. Ja, das, irgendwann haben wir das zusammen entdeckt für uns, das Lied. Und als wir da eben in Siegen haben uns kennengelernt, sie hat am Theater gearbeitet, ich habe dort gespielt und irgendwann war das, irgendwie haben wir gesagt, das ist unser Song. Weiß gar nicht mehr, wann das, wie das genau kam.
War das gesehen und verliebt?
Nee, gar nicht. Gesehen und super befreundet über längere Zeit. Und das war das Angenehme, weil wir diese Lügenphase, die ich, wie ich es immer nenne, am Anfang in dieser frischen Verliebtheit, wo man sich immer so ein bisschen besser darstellt, als man ist und seine Schwächen mal so irgendwie dann noch wegblendet und unterdrückt, die haben wir ja quasi übersprungen. Also wir haben uns von vornherein sehr pur kennengelernt als Freunde. Ich sogar noch unglücklich verliebt in ein anderes Mädel und da war Lisa immer mir zur Seite gestanden und deswegen kannte sie mich auch leidend und eben meine weichen Seiten und so. Und ich habe immer gesagt, so, ich war eigentlich nie richtig verknallt in sie, sondern irgendwann wusste ich, ich liebe die einfach. Das war, bevor wir quasi zusammen waren. Ich wusste, wenn wir zusammenkommen, da habe ich damals zu meiner Freundin von mir gesagt, wenn ich mit der zusammenkomme, dann heirate ich die auch. Und ich war eigentlich gerade in der Phase, da ich bin jetzt endlich mal Single und das will ich auch genießen, aber es sollte nicht so sein, zum Glück.
Ja, eine gute Frau abbekommen, finde ich auch. Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie mehr über Simon erfahren möchten und auch wissen wollen, ob er vielleicht bei Ihnen in der Gegend auftritt. Simon Pearce in einem Wort, pearce.de. Dort sind deine ganzen Tourtermine und am 20.10., wie gesagt, hier, also nächsten Donnerstag in Berlin. Du hast vorhin angedeutet, dass du immer wieder in Polizeikontrollen geraten bist.
Oh ja.
Erzähl mal, in was für Situationen dir das passiert ist und wie du das dann erlebst.
Also in verschiedensten Situationen. Ich meine, mein Rekord war mal, als ich habe in diesem Kino in München gearbeitet, habe aber damals noch in Pucher in meiner WG gewohnt, 20 Minuten Fahrt und in diesen 20 Minuten war mein Rekord 5 Kontrollen in der Nacht. Ja, weil ich habe natürlich, musste ich immer arbeiten, bis die letzte Vorstellung aus ist, bis der letzte Kunde, Gast quasi aus dem Kino gegangen ist. Das heißt, zum 2 Uhr nachts hatte ich immer Feierabend. Und auf jeden Fall irgendwann, wir hatten im Kino, haben die Leute wahnsinnig viele Sachen verloren, so Geldbeutel, Handys, Schmuck, alles mögliche im Kinosaal vergessen und nicht wieder abgeholt, komischerweise.
Wie kann das sein?
Das fliegt halt aus der Hose raus, aber ich habe nie verstanden, dass dann am nächsten Tag keiner vorbeikam, wenn ich mein Handy verliere und ich überlege, okay, gestern war ich im Theater und dort in der Bar, dann rufe ich ja da an oder ich fahre da vorbei, aber ist echt sehr oft nicht passiert und ich habe mich der Sache dann irgendwann angenommen. Wollte erst irgendwie das ergoogeln und so über Ausweise, hat alles nicht so gut funktioniert. Und dann dachte ich, ich bring's zum Fundbüro, weil die können damit hoffentlich irgendwie besser umgehen. So, meine Schicht um 2 Uhr nachts zu Ende, ich in meinen verbeulten BMW, den ich damals hatte, in den Kofferraum, diesen ganzen Handys und Geldbeutel rein. Fahr nach Hause, Polizeikontrolle, der war wieder so, alles gut, wo kommen wir denn her? Ich sehe vom Arbeiten, ja freilich, was würden Sie denn um die Uhrzeit noch arbeiten? Und ich bin ja dann auch immer vor Ort gewesen, dank meiner Mutter, von der ich sage, erbt, meine, nur weil Sie nichts arbeiten, heißt es ja nicht, dass der Rest der Welt nichts arbeitet. So, natürlich ein großer Fehler, da sag ich mal, gut aussteigen, dann wollen wir mal ganz genau das Auto kontrollieren. Ich dachte mir dann, pff, kontrolliert mein Auto, ist mir scheißegal. Habe eine Zigarette angezündet, habe gewartet, wie die da rumgemacht haben, Kofferraum auf und dann so, ah, oh, fuck. Ich habe ungefähr 200 fremde Handys und 150 Geldbeutel im Kofferraum. Das kriege ich ja nie erklärt. Ich habe das tatsächlich im Programm auch so in meinem ersten erzählt. So viel zur komischen Überhöhung. Und da sage ich dann, dass ich daraufhin in U-Haft gelandet bin, was nicht stimmt. Viele Leute denken es, aber das ist dann quasi die Comedy daran gewesen. Ich habe es zum Glück erklärt bekommen, was ich mit diesen ganzen fremden Handys und Geldbeuteln mache. Da dachte man sich so, ah, hättest du einfach mal die Fresse gehalten, Simon, dann wärst du jetzt im Bett. Aber sonst werde ich halt auch wirklich, auch unprovoziert, werde ich halt kontrolliert. Ich stand neulich am Hauptbahnhof, neulich ist auch schon länger her, am Hauptbahnhof in München rum und habe wirklich nur überlegt, ob ich mir jetzt eine Butterbreze kaufe oder eine Leberkassemmel. Bäcker oder Metzger. Und das war nur 3 Minuten und das war sogar mittags rum, 11 Uhr oder sowas, vormittags, wirklich nur da gestanden. Und dann kam gleich ein Polizist so, hello, you passport? Ich so, wie bitte? Ja, ach so, Sie sprechen Deutsch, haben Sie einen Ausweis? Ich so, darf ich fragen, was los ist? Ja, Sie haben sich ein bisschen auffällig, Sie stehen hier die so rum.
Was?
Und das war das auffällige Verhalten, was der mir dann attestiert hat und was dann dazu führte im Endeffekt, dass ich komplett, und ich habe keinen Eintrag oder sowas, wird erst der Ausweis natürlich gefragt, deutscher Ausweis, okay, was haben Sie in der Tasche? Weil ich so, mein Zeug, ja, sind Sie sicher, dass Sie keine Drogen dabei haben?
Ich die so, Frage ja, wird immer gestellt.
Das, ja. Und dann sage ich, ja, bin ich ganz sicher. Und wenn ich jetzt reinschaue, finde ich auch nichts. Und dann schwillt mir natürlich und sage ich, ja, nein, Sie können, also wollen Sie meine Tasche kontrollieren, dann machen Sie es jetzt, aber wir müssen jetzt nicht diese alberne Fragerei da machen. Ja. Und dann haben die natürlich die ganze Tasche dann ausgeleert und durchsucht, natürlich nichts gefunden, weil ich bin ja nicht blöd, ich habe es im Schuh. Quatsch. Und ja, und so Sachen passieren dann. Und ich früher musste ich auch echt oft dann einfach pieseln. Hätten die nie machen dürfen. Aber mit 18, 19 hast du keine Ahnung, dann machst du das halt. Die sagen dann irgendwie, ja, die leuchten.
Eine Urinkontrolle.
Die leuchten ins Auge, dann sagen, oh, ihre Pupillen reagieren aber ein bisschen langsam. Ich so, ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich jetzt 9 Stunden gearbeitet habe, ich weiß es nicht. Also es ist ja auch eine sehr vage Aussage, sie reagieren langsam. Und das war dann immer der Grund, dann wird mir gerne eine Urinprobe machen. Und wenn du sagst, möchte ich aber nicht, dann sagen, ja gut, dann nehmen wir sie mit aufs Revier, dann machen wir ein Bluttest. Und du willst ja nach Hause. Dann sage ich, ja gut, dann pisse ich halt da einen Becher irgendwie. Und die stehen dann natürlich ganz nah hinter dir auch, weil dass du halt nicht irgendwie Fake-Urin dabei hast oder so. Es ist echt sehr entwürdigend manchmal. Also ich bin auch weit davon entfernt, eben Fuck the Police zu singen. Es sind nicht alle, überhaupt nicht alle Polizisten, aber das Racial Profiling ist halt existent so.
Und hast du das Gefühl, es gibt einen Unterschied, ob es gemischte Teams sind, Frauen, Männer?
Ich würde sagen schon, wobei es gibt ja immer einen Redelsführer, also dieses guter, böser Cop, das ist ja auch irgendwie existent und es ist tatsächlich auch besser geworden. Also da weiß ich eben nicht, ob das jetzt am Alter liegt oder ob die halt dann doch mal nachgeschult wurden, da vielleicht es nicht mehr so extrem zu betreiben, aber ich habe das Gefühl, bei mir ist es weniger geworden. Ich fahre natürlich auch nicht mehr viel Auto, ich mache fast alles öffentlich. Und am Hauptbahnhof, neulich, als ich von Berlin heim bin, als ich hier auch war, vor ein paar Wochen, war es auch wieder so.
In Berlin?
Nee, in München. Berlin noch nicht.
Ja, das ist jetzt, also das heißt, in Bayern ist es aber schon auch nochmal mehr als überall sonst.
Auf jeden Fall.
Ja, und deswegen wollen wir ja auch alle hinziehen.
Deswegen wollen alle nach Bayern, weil es das sicher ist.
Bob Marley hast du mitgebracht.
3 Little Birds wahrscheinlich. Das ist, das Lied singe ich meinem Sohn, seitdem er auf der Welt ist, irgendwie immer zur Beruhigung vor. Und der singt es auch schon mit. Das ist irgendwie. Ich mag dieses Album auch, Legend von Bob Marley. Das ist schon eins der besten Alben.
Absolut.
Of all time. Und irgendwie finde ich das Lied süß. Und das singe ich meinem Sohn immer vor. Und mir selber auch
mal. Ja, du magst es ansingen. Magst es auch mal für uns singen?
Gott bewahre. Oh.
Be all.
Ach, da geht ja, na, geht ja.
Alright. Ja, mehr gibt's nicht. Den Rest dann am 20.10. im BKA-Theater bei Hybrid. Simon Pierce singt. Ich werde nicht singen, keine Angst.
This is my message to you. Ja, da hast du es nochmal gesagt. Ich wollte es nämlich auch gerade sagen, denn wir haben gerade erfahren, dass wir 2x2 Karten verlosen dürfen.
Ja, sehr gerne.
Da werden wir uns jetzt aber eine Fancy-Frage ausdenken müssen oder wollen. Und du kannst uns mal aus deiner Perspektive, eigentlich dachten wir wären durch dieses tiefe Corona-Tal gegangen und dann passieren so viele andere Sachen gleichzeitig, die Welt immer schwerer und schwerer und schwerer werden lassen. Und das spüren Bäckerinnen und Floristinnen genauso wie Künstler und Künstlerinnen. Ja. Es wird wieder aufs Geld geguckt, es wird wieder gespart. Jetzt gibt es zwar die Möglichkeiten, wieder aufzutreten und Sachen zu besuchen und jetzt gehen die Leute aus anderen Gründen momentan nicht so viel weg. Das spürst du auch, ne?
Ein lieber Kollege von mir hat neulich gepostet, stattfinden ist das neue ausverkauft. Also mittlerweile muss man echt fast froh sein, wenn wir spielen können, weil sich wirklich einfach so wenige Tickets verkaufen und die Leute natürlich zurückhaltend sind, weil sie Angst haben, weil vielleicht das Geld wenig wird, weil die eventuell auch noch 10 Tickets von den letzten 3 Jahren an ihren Kühlschränken kleben haben und sagen, ich möchte erstmal, dass das eingelöst wird, bevor ich mir wieder irgendwie Karten für was kaufe, was eventuell dann auch abgesagt wird. Und das Problem ist halt, unter einer gewissen Zahl lohnt es sich tatsächlich für die Veranstaltenden dann oft nicht, weil die haben ja die größeren Kosten. Die müssen Hotels eventuell noch zahlen, die müssen haben Betriebskosten, bla bla blub. Und wenn er nur 12 Karten verkauft, dann sagen die, gut, dann zahlen wir jetzt 100 Euro drauf, damit wir aufsperren können. Das geht halt nicht. Aber man versucht gerade trotzdem alles zu spielen, weil man eben den Leuten, die dann Karten kaufen, nicht auch noch wieder enttäuschen will. Weißt du, wenn dann nur 30 Karten verkauft sind und dann der Künstler sagt, nö, für 30 Leute komme ich nicht, dann sind die 30 Leute wieder enttäuscht und die kaufen beim nächsten Mal auch nichts mehr. Ja, aber deswegen, Leute, geht in die Theater und vor allem kauft Tickets vor. Weil irgendwann, es lohnt sich halt manchmal nicht und dann, wenn 5 Tage vorher noch nichts verkauft ist, nicht genug, dann wird es halt abgesagt. Es ist natürlich schwierig gerade. Aber Zerstreuung ist schön und Comedy macht Spaß.
Ja, Zerstreuung ist so wichtig jetzt gerade, wirklich. Hattest du auch ein paar Tickets an deinem Kühlschrank?
Ich hatte nicht so viele Tickets, weil meine Frau hat viele Tickets gehabt. Die hat ein paar Konzertkarten gehabt, aber ich habe irgendwie Glück gehabt. Die Sachen, die ich gemacht habe, sind auch, vielleicht liegt es an mir, haben auch alle stattgefunden.
Nein, ich meine, seid ihr auch verspätet dann zu Konzerten gegangen oder so?
Ja, meine haben tatsächlich, glaube ich, alle stattgefunden, die ich hatte. Und meine Frau hatte 2 Konzerte, die verschoben wurden. Einmal die Ärzte, das weiß ich, und noch irgendwas anderes.
Da wärst du nicht mitgegangen?
Zu den Ärzten wäre ich nicht mitgegangen, nein. Das habe ich ihr gegönnt, dass sie das macht. Also ich finde die Ärzte wirklich cool, aber da darf die Lisa auch mal alleine rausgehen. Manchmal bin ich ganz gönnerhaft.
Wen würdest du gerne, lebende oder tote Person, wen würdest du gerne live sehen?
Also tatsächlich ärgere ich mich, dass ich nie die Stones gesehen habe und die werden ja wahrscheinlich noch 10 letzte Tourneen machen, genau. Vielleicht schaffe ich es ja noch.
Ja.
Und ich glaube, Queen wäre auch ganz geil gewesen. Ja. Ne? Auch Rammstein, also ich komme ja vom Hip-Hop eigentlich, aber Hip-Hop-Konzerte geben einem halt nicht so viel Mehrwert, sage ich jetzt mal, weil da ist ein Typ oder eine Frau, die rappt und dahinter ist ein DJ und sehr viel mehr passiert da nicht irgendwie, also außer die ganz Fetten. Und bei so eine Rammstein zum Beispiel, wenn halt dann auch einfach, das ist halt eine Show.
Feuer.
Und das ist, glaube ich, schon ziemlich chefig. Und die Stones einfach, weil sie halt einfach Legenden sind. Ich habe B.B. King gesehen. Das war ernüchternd, weil ich schon sehr alt war und ich hatte so Tickets, ich irgendwie so ein bisschen VIP-mäßig, keine Ahnung, wo ich die her hatte. Und der kam dann so die Seitenbühne, wurde mit dem Rollstuhl hingeschoben, die letzten 3 Meter bis zum Stuhl ist er dann gegangen, da hat seine Band aber schon eine halbe Stunde gespielt gehabt und er kam dann nur auf die Bühne, saß dann und immer nur sein bekanntes Riff angespielt und den Rest haben die anderen gespielt und dann hat er nur hey! So einmal geschrien und dann war der schon wieder unten. Für 90 Euro.
Okay. Ja, das sind die Menschen, die gerne auf der Bühne sterben möchten.
Ja.
Also 2x2 Karten verlosen wir für Donnerstag, den 20. um 20 Uhr im BKA-Theater. Und die Frage lautet, deiner Meinung nach wird die beste Leberkassemmel Münchens gemacht von folgendem Metzger, Metzgerin. Heißt er oder sie? Seppelhuber? Ignaz Vogel oder tatsächlich Rosa Fleisch? schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bist du zufrieden oder wollen wir eine andere Frage nehmen?
Ich finde es in Ordnung, doch. Ich finde es super. Mega, Gänsehaut. Wow. So.
Also, Seppel Huber, Ignaz Vogel oder Rosa Fleisch. hörbar@radio1.de. Wir haben ja zuerst gedacht, du würdest gar nicht kommen, denn Leute, die Lüdenscheider Lüsterklemme,
die haben es nicht mehr nötig.
Bekommen haben, die haben es nicht mehr nötig. Die Lüdenscheider Lüsterklemme.
Das ist, ich glaube, der einzige richtige Preis, den ich gekriegt habe. Ich spiele keine Wettbewerbe, weil ich das albern finde, weil ich finde, man sollte uns nicht vergleichen, weil jeder von uns individuell Kunst macht. Aber ja, die haben immer so lustige Namen. Ich habe jetzt leider keine parat, aber Tuttlinger Krähe gibt's noch. Dann gibt's natürlich das Scharfrichterbeil Passau, Kabarett Kaktus München. Oh Gott, es gibt so lustige, Mann, da werden wir uns ärgern. Obernburger Mühlstein gibt's zum Beispiel, da war ich tatsächlich auch noch. Den habe ich nicht gewonnen, zum Glück muss man fast sagen, weil du kriegst dann wirklich, man kriegt ja immer dann von einem lokalen Künstler, von einer lokalen Künstlerin irgendwie dann was kredenzt. Und ich habe, da gab's wirklich einen Mühlstein zu gewinnen. Und Christine Henkel, liebe Grüße, die hat den großen Mühlstein gewonnen und den Publikumspreis. Das heißt, sie hatte zwei Mühlsteine, die wiegen insgesamt, weiß ich nicht, 25 Kilo und musste, zum Glück war ihr Freund mit Auto dabei, weil normal fährt die auch mit dem Zug. Und ich habe mal das große Scharfrichterbeil, Entschuldigung, was ich erzählen, ist halt wirklich so, also es gibt, das kleine ist eine Axt, das mittlere ist so eine Holzfäller-Axt und das große ist halt so wie so eine Hellebarde, so ein großes Ding. Und das hat Götz Frittang, hat das gewonnen, hat er mir erzählt. Das ist ein Kollege, der ist ein bisschen kräftiger und hat so schwarze Locken, sieht so ein bisschen aus wie Jon Snow oder sowas, so von Game of Thrones. Und der hatte dann direkt im Anschluss, hatte der so ein paar Auftritte in der bayerischen Diaspora und ist alles im Regionalzug gefahren. Und da meinte er, Simon, und ich saß dann immer mit diesem scheiß riesen Hackebeil im Regionalzug in den Abteil und die Leute haben Angst gehabt, die haben die Tür aufgemacht und haben, die sind lieber stehen geblieben, weil dann sitzt da so ein 2 Meter großer Typ mit so ein bisschen angeschwitzten Haaren und so einer helle, komm schon rein, hier ist noch Platz, hier ist noch Platz. Das fand ich einfach auch so eine geile Geschichte. Ja.
Dafür, dass du nicht weißt, wie diese anderen Preise heißen, kennst du aber ganz schön viele dann doch.
Das stimmt, aber es gibt auch sehr viel lustige Rüttelbremer, was weiß ich was, Schnürtenpfeifer, den gibt es wahrscheinlich wirklich. Also.
Okay, jetzt da ich dich erleben durfte und kennengelernt habe, kommt diese etwas blöde Frage ganz zum Abschluss.
Wie heißt du?
Jetzt abschalten. Bist du eigentlich der? Ja. Nein, aber hast du das Gefühl, wenn du an Tagen mal nicht so gut drauf bist, ich kenne dich nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nur nicht, jeder kann immer gut drauf sein. Hast du das Gefühl, dass dieser Job des Comedians dann in diesen Tagen auch wirklich ein Fluch ist, weil wenn du mal eingeladen bist bei Leuten, die dich nicht kennen oder nicht so gut kennen, dass sie erwarten, dass du da irgendwas zündest, dass du irgendwas performst, dass du die Leute unterhältst.
Also das ist tatsächlich oft so, dass sie denken, ja, du bist doch Comedian, erzähl mal einen Witz. Da gibt's ja den alten Witz, du bist der Arzt, kannst mir schnell, weiß ich, mein Herz operieren. Aber tatsächlich ist es bei mir so, weil ich wirklich 95% meines Lebens einfach sehr gut drauf bin. Und wenn ich mal normal drauf bin, also ich muss gar nicht jetzt schlecht drauf sein, sondern einfach mal ruhig, dass die Leute dann schon alles gut bei dir sein, so sind, und dann fragen die das aber so oft, bis man wirklich irgendwann genervt ist. Kennst du das? Alles gut? Nee, ist alles gut. Aber wirklich, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, aber bist du ein bisschen traurig? Nein! Ich bin ruhig! So, das ist tatsächlich manchmal nervig, aber sonst, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Satz beenden wollte.
Nee, du hast ihn im Grunde schon beendet. Der war mit dem Rüdelsheimer Senkbeil ist er hinten abgeschnitten worden und hat absolut Sinn ergeben. Wir sind auch schon am Ende. Und zwar mit Barry Maguire, Eve of Destruction.
Ja, ein Lied, das ich sehr spät kennengelernt habe, dafür, dass es irgendwie aus den 70ern ist. Und ich habe das mal gehört, also ich habe es mittlerweile auch in meiner Playlist quasi drin gehabt, und da saß ich im Zug und habe dann wirklich so, bin total sentimental geworden, weil ich mir dachte, krass, das Lied ist irgendwie 50 Jahre alt und halt immer noch so aktuell. Also irgendwie, manchmal denken wir so, vielleicht entwickeln wir uns doch nicht weiter. Teilweise denkt man, okay, es wird schon alles besser. Ich bin ja so ein Positivdenker, aber dann habe ich das Lied gedacht, so, nee, ey, was der besingt, ist immer noch so.
Komisch, ne? Wenn man sich die Situation gerade anguckt, auch überlegt, was in den letzten 2-3 Jahren allein, wie so Paradigmenwechsel, als wenn alles nochmal, als wenn Werte und Überzeugungen und zivilisatorische Errungenschaften neu ausgewürfelt werden, ja. Wo man so das Gefühl hat, nee, das kann auch nicht wahr sein. Quatsch. Echt eigenartig. Also gut, wir glauben an das Gute im Menschen, wir glauben an die, tja, woran glauben wir?
Wir glauben nur, dass das, was man, wenn man selber was Gutes ausstrahlt, dass es dann doch besser
das
wird.
Das Gesetz von Saat und Ernte, so würde man es wahrscheinlich als Christ sagen, oder einfach, was du nicht willst, dass man dir tut.
Das fügt auch keinem anderen zu, wollte ich jetzt auch sagen.
Okay, ja, dann, es war sehr schön und sehr unterhaltsam.
Mega schön, danke
mit dir. Und wir werden uns bestimmt zu anderer Gelegenheit nochmal sehen. Und viel, viel Freude am Donnerstag. Ich sehe zu, dass ich es auch schaffe, vorbeizukommen.
Ja, sehr.
Danke,
sehr
dass du hier warst.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring. Bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.